wenig später sind zwei maskierte Männer dazugekommen. Der eine hatte ein Messer und der andere hatte so eine kleine Axt in der Hand und habe nach Lösungen gesucht, da rauszukommen.
Bewaffnete Entführer, eine leere Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Georg. Und David sitzt gefesselt auf einem Stuhl. Wie landet jemand, der anonym Drogen im Darknet verschickt, in dieser Situation? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Schattendealer. Mein Name ist Julian Reusch und wenn du die ersten Folgen noch nicht gehört hast, dann fang am besten da an. Jeden Freitag erscheint eine neue Episode auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Wenn du jetzt schon alle Folgen direkt hören willst, dann geht das mit einem Digital-Abo der Nordwestzeitung unter nwzonline.de/schattendealer. Den Link findest du in den Shownotes. Doch nun zurück zu David. Er weiß inzwischen, wie sich Todesangst anfühlt. Er wurde schon einmal verschleppt in einen Wald. Er dachte, dass er dort sterben wird. Danach hat er sich eine Waffe gekauft. Er hat die gewalttätige Seite seines Drogengeschäfts kennengelernt. Dabei hatte er sich geschworen, sich genau von dieser Seite fernzuhalten. Er wollte nur möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Mit dem Überfall im Wald hat sich für David alles verändert. Er will auf keinen Fall noch einmal Opfer sein. Er wird vorsichtiger, glaubt er zumindest. Doch an einem Abend im Oktober 2017 kommt alles anders. Es beginnt mit einem Anruf. Ein Mann namens James meldet sich. Es geht um ein Geschäft, Bitcoins gegen Bargeld. Wie so häufig bei David. Den Deal wickelt er ohne Probleme mit James ab. Und wenig später?
Und daraufhin, ein paar Wochen später, habe ich den nochmal getroffen. Und wieder in der Hotellobby. Und wieder hat er für ein paar tausend Euro Bitcoins eingekauft bei mir. Und auch da ist nichts vorgefallen.
David hat Vertrauen zu James. Er kennt sein Gesicht, seine Stimme. James hat längere blonde Haare. David beschreibt sie als etwas fettig. James spricht Englisch und stellt sich als Brite vor. Aber was ihm am wichtigsten ist, die Treffen, wie jetzt im Grand-Elysée-Hotel, verlaufen reibungslos. Das alles reicht in seiner Welt, um Vertrauen aufzubauen. Und so denkt er sich auch erstmal nichts dabei, als James im Oktober wieder anruft. Er will wieder Bitcoins gegen Bargeld tauschen. Doch diesmal soll es ein wenig anders laufen.
Und er rief mich an und sagte, hey, ich bin hier in St. Georg am Feiern und hörte auch die Musik im Hintergrund und Leute reden. Kannst du vorbeikommen und ich würde dir nochmal 5.000 in Bitcoin abkaufen.
5.000 Euro. Aber er zögert. Er weiß, dass so ein Treffen gegen seine Regel verstößt. Er will solche Deals, gerade nach dem letzten Überfall, in der Öffentlichkeit abwickeln.
Und er sagte, das ist hier ein Airbnb, eine Wohnung, die ich gemietet habe. Und dann sagte ich, eine Bar wäre mir lieber. Find doch mal eine Bar auf der Ecke.
James spürt Davids Zweifel. Und daher gibt er das Telefon weiter.
Und der hat dann das Handy weitergegeben an irgendeine Frau, die ausgelassen gefeiert hat und dann gesagt hat, hey, komm doch vorbei, wir feiern hier, brauchst keine Angst haben oder sowas. Und es wirkte alles tatsächlich so, als wäre da eine Party zu Gange. Und die Frau hatte einen britischen Akzent, also hatte ich so das Gefühl, okay, das ist irgendeine Party, da ist bestimmt schon alles in Ordnung.
Die Musik, die Frau, es klingt alles harmlos. Und es wirkt bei David.
Dann bin ich also dahin gefahren, vielleicht 9 Uhr, halb 10.
So fährt David an diesem Abend mit seinem Audi A7 nach St. Georg. Ein Stadtteil direkt hinter dem Hamburger Hauptbahnhof. Luxushotels wie das Atlantik. Ein paar Straßen weiter, der Hansaplatz. Drogen, Obdachlosigkeit, Blaulicht, Prostitution. Und genau hier an dem Hansaplatz ist die Adresse, die David von James bekommt. An der Eingangstür ein Klingeltableau mit 12 einzelnen Klingeln. Nicht an jeder steht ein Name. Es ist dunkel, als er dort ankommt.
Und dann habe ich realisiert, ich weiß ja den Namen gar nicht. Also dann habe ich diesen James nochmal angerufen und habe gefragt, ja, wie ist denn der Name? Und er sagte, ich mache dir die Tür auf. Und dann hatte ich schon den Summer gehört, habe die Tür aufgemacht, bin hochgelaufen und kam dann rein in so ein relativ marodes Treppenhaus. was vielleicht für die Gegend da normal ist. Holztreppe, knatschend, bin dann hoch. Und als ich so die Stufen hochgegangen bin, sah ich dann im zweiten oder dritten Stock zwei, drei Frauen, die so partymäßig gekleidet waren zum Weggehen und halt ein paar Bierflaschen auf dem Boden. Und die hatten halt ein Bier in der Hand. Und die haben mir auch eins angeboten. Aber ich bin dann halt weitergegangen, habe gesagt, später vielleicht.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In diesem Augenblick schöpft David überhaupt keinen Verdacht.
Und das ist mir in dem Moment auch nicht unbedingt komisch vorgekommen, dass da Leute im Treppenhaus stehen, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Aber ich dachte halt, okay, die stehen hier vor einer Tür und warten, bis sie reingelassen werden. Aber jetzt rückblickend war das schon mega auffällig. Und da hätte auf jeden Fall mehrere Alarmglocken angehen sollen. Weil wer steht im Treppenhaus und trinkt Bier? Ohne dass man irgendwo klingelt oder so. Und wenn man Bier dabei hat oder trinkt, dann stellt man das ja nicht auf den Boden. Also wer wartet so lange, bis er reingelassen wird?
Im Nachgang ärgert sich David über sein Verhalten. Hier hätte er noch die Option gehabt, umzukehren, das Haus und die Gegend zu verlassen. Doch die Aussicht auf einen weiteren Bitcoin-Trade und ein bisschen Gewinn waren größer.
Und dann bin ich noch ein Stockwerk weiter hochgegangen und dann war die Wohnungstür schon offen und dieser James hat mich begrüßt mit einem Handschlag.
James, so erzählt es David heute, wirkt auf ihn in dem Moment ausgelassen, entspannt. Aus der Wohnung dröhnt laute Musik. Er sieht durch die offene Tür in den Wohnungsflur.
Und er sagte dann sofort so, ah, komm rein, wir haben ein paar Mädels, wir feiern, alles easy. Und dann bin ich reingegangen und den Flur entlang und dann wurde auf einmal alles schwarz.
Was in diesem Moment genau passiert ist, weiß David nach eigenen Aussagen nicht. Er vermutet aber, dass hinter der Eingangstür eine andere Person stand und ihn von hinten überwältigt hat. Wie genau, daran hat er keine Erinnerung mehr. Die setzen erst wieder ein, als er im Wohnzimmer wieder zu sich kommt.
Wenig später bin ich aufgewacht, auf einem Stuhl gefesselt, die Hände hinter den Rücken und die Fenster waren verhangen mit Bettlaken. Es war sehr, sehr dunkel, die Musik war sehr laut und vor mir saß James auf einem Stuhl und hat geraucht. Sonst war keiner in dem Raum zu dem Zeitpunkt. Ich hatte Kopfschmerzen und ich habe dieses Wohnzimmer nur schemenhaft wahrgenommen, weil ich hatte einen Sack über dem Kopf gestülpt, der so ein bisschen weitmaschig war, also wie so ein Kartoffelsack. Später habe ich dann herausgefunden, dass das ein Kopfkissenbezug war. Und dadurch konnte man aber relativ gut erkennen, wie viele Leute im Raum waren. Und es war ein Fernseher, der an war im Hintergrund, hinter James. Das konnte ich nicht erkennen, was da genau lief. Aber es war sehr hell und dadurch konnte ich halt die Schatten, die sich vor dem Fernseher bewegten, gut erkennen und auch wer wo stand.
David wacht mit Kopfschmerzen auf. An einen Schlag auf den Kopf kann er sich nicht erinnern. Aber das ist jetzt für ihn auch erstmal nebensächlich.
James hat dann ausgeholt und erzählt, dass er mich seit Monaten beobachtet hat und dass irgendwer ihn bezahlt hätte, mich umzubringen.
Ein Mordauftrag. Zumindest ist das die Geschichte, die James ihm erzählt. Der erste Überfall und die Fahrt in den Wald liegen hier rund 4 Monate zurück.
Wenig später sind 2 maskierte Männer dazugekommen. Der eine hatte ein Messer und der andere hatte so eine kleine Axt in der Hand.
David befindet sich wieder einmal in einer Extremsituation. Doch was diesmal anders ist, Angst um sein Leben hat er hier nicht.
Interessanterweise wirkt aber alles weniger bedrohlich als der erste Überfall.
Was die Männer nicht wissen, David bemerkt etwas Entscheidendes. Seine Handfesseln, er schätzt eine Art Seil oder Paketband, sitzen nicht richtig. Er könnte sich befreien, doch er tut es noch nicht. Gegen 3 bewaffnete Männer sieht er sich erst einmal chancenlos.
Ich habe tatsächlich mich nicht sofort befreit, obwohl ich es hätte können, und einfach erstmal abgewartet und mir angehört und angeschaut, was passiert, und wollte halt diesen Vorteil dann irgendwann für mich nutzen.
David weiß noch immer nicht, warum er von James entführt wurde und der ihn hätte töten wollen. Er steht bei keinem Geschäftspartner in der Schuld, hatte niemanden abgezogen. Er ist sich sicher, einen solchen Feind hat er nicht. Somit wartet er ab und beobachtet die Situation.
Und dann haben Die beiden Maskierten sich aus der Szene entfernt, sind in den Flur gegangen, irgendwie getuschelt, das habe ich nicht gehört.
Diese beiden Männer werden nicht einmal direkt mit David sprechen. Diese Kommunikation übernimmt ausschließlich James. Er weiß auch nicht, in welcher Sprache die beiden Männer miteinander sprechen. Aber danach verändert sich die Situation.
Und die sind dann zurückgekommen und haben so eine Audioaufnahme auf dem Handy oder auf einem Audiogerät vorgespielt mit einem Stimmenverzerrer. Das war dann so eine Roboterstimme, die gesagt hat, sowas wie, sag uns, wo deine Drogen sind, sag uns, wo dein Bunker ist, wenn du lügst, bist du tot.
Jetzt ist David klar, worum es hier wirklich geht. Nicht um einen Auftragsmord, nicht um einen persönlichen Feind. Die Männer wollen Davids Geld und seine Drogen. Kriminelle wollen einen Kriminellen abziehen. Vielleicht wäre er an dieser Stelle aus der Situation rausgekommen, wenn er sie zu seinem Drogenversteck gebracht hätte. Vielleicht wären dann zwar seine Drogen und sein Geld weg, aber er hätte die Freiheit zurück. Doch David, noch immer am Stuhl gefesselt und mit einem Sack über den Kopf, entscheidet sich in diesem Moment anders. Für eine Lüge.
Das Versteck zu verraten war für mich keine Option. Nachdem ich dann aufgefordert wurde, mein Drogenversteck preiszugeben, habe ich mir ziemlich schnell eine Lüge überlegt. Und zwar habe ich dann gesagt, dass ich mein Drogengeschäft abgegeben habe, verkauft hätte und dass mir das jemand komplett abgekauft hätte und auch noch nicht bezahlt hätte. Auf die Weise konnte ich halt behaupten, ich hätte weder Drogen noch Geld. Und diese zwei Sätze habe ich immer wieder wiederholt, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, und habe halt gehofft, dass sie das glauben.
Die Männer geben sich damit nicht zufrieden. Sie wollen Davids Drogenlager und sie behaupten, im Auftrag zu handeln.
Ich habe mich dann natürlich gefragt, wer dieser Auftraggeber sein sollte, und der hat dann noch ein bisschen erklärt, dass irgendwer, dem ich Drogen verkauft hätte, wohl Probleme bekommen hatte und der sich dafür rächen wollte. Das war aber eine komplett erfundene Geschichte, wie sich später gezeigt hat. Und auch dieser Auftrag, den hat es auch nicht gegeben. Das heißt, es war nur ein Skript, den sich die Jungs überlegt hatten, um mir Angst einzujagen.
David ist in diesem Moment zumindest ein wenig erleichtert, dass nicht die Mafia oder sonst irgendwer aus der organisierten Kriminalität hinter diesem Überfall steckt. Doch das ist in dem Moment das einzig Positive. Denn die Männer wirken trotzdem entschlossen und erhöhen den Druck.
Nachdem ich das behauptet habe, dass ich nichts mehr mit den Drogen zu tun hätte, haben die auf verschiedene Weisen versucht, Druck auszuüben. Einer hat mir ein Messer an die Kehle gehalten und der andere so eine Axt zwischen die Beine. Und in der Zeit habe ich auch immer wieder wiederholt, was ich am Anfang schon gesagt hatte, und bin nicht davon abgewichen.
David wiederholt immer wieder seine Lüge. Er habe sein Drogengeschäft verkauft, das Geld dafür aber noch nicht erhalten. Doch die Männer geben sich damit nicht zufrieden. Sie wollen eine Adresse, einen Ort, ein Versteck. Das Drogenlager ist ja in dem Haus in Buxtehude, wo er zusammen mit seinen Geschäftspartnern lebt. Und dazu gibt es noch die Wohnung in Hamburg, die er auf seinen Namen angemietet hat und als Schein für sein bürgerliches Leben weiter unterhält. Und was in diesem Moment, so hofft David es zumindest, keiner seiner Entführer weiß: seine Schwester könnte in großer Gefahr sein.
Die erfundene Tatsache von James, dass der mich über Monate beobachtet hatte, damit auch wusste, wo ich wohne, das hat mir schon Angst gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, in der Hafen City, in der WG. Und das war halt für mich dann auch das schlimmste Szenario, dass die da in der Nacht einbrechen würden, während die da schläft. Und ich hatte meinen Schlüssel dabei und die hatten den ja.
Er meint damit die Wohnung in Hamburg, die er noch für sein bürgerliches Leben unterhält. Darüber hatten wir schon in Folge 2 gesprochen. Doch er hatte nicht nur seinen Wohnungsschlüssel dabei, sondern er ist ja auch mit seinem Auto gekommen, wo im Navi die Adresse zu finden ist.
Die Stimmung in dem Raum war sehr angespannt. Diese laute Musik war halt da, um so mögliche Schreie zu überdecken, um Hilferufe. Und die Musik war sehr drückend, habe ich als sehr drückend wahrgenommen. Und auch diese Dunkelheit. Dann wurde der Druck irgendwann sehr groß und ich habe dann so getan, als ob ich dann einknicke, um dann diese falsche Adresse zu nennen. Ja, das hat auch geklappt.
Auch in dem Moment, unter dem Druck, nicht zu wissen, ob sie womöglich seine Schwester überraschen, spielt David noch ein Spiel mit James und den maskierten Männern. Denn er tut nur so, als würde er nun alles verraten.
Dann habe ich eine Adresse erfunden in Buxtehude. Ich habe die gleiche Straße genannt, wo tatsächlich die Buxtehude-Leute gewohnt haben, aber eine völlig andere Hausnummer. Und damit wusste ich, okay, wenn die jetzt dahin fahren, also die müssten ja in der Nacht dahin fahren und das Drogenversteck auszuheben, während ich noch hier bin. Die Fahrt dahin dauert mindestens eine Stunde. Und dann dachte ich, okay, dann sorge ich besser dafür, dass sie in die Richtung fahren. Und bis die merken, dass die Adresse gar nicht die richtige ist, lasse ich mir schon was überlegen. Und so ist dann auch gekommen, dass die beiden Maskierten den Raum verlassen haben mit dieser Information. Und dieser James auf mich aufgepasst hat.
Sein riskanter Plan scheint aufzugehen. Aber da die Männer nie in seiner Gegenwart über die nächsten Schritte sprechen, bleibt David weiter in Sorge.
Aber in dem Moment war für mich nicht ganz eindeutig, wo die genau hinfahren. Also ob die jetzt zu mir nach Hause fahren, wo meine Schwester ist, oder nach Buxtehude zu dieser fiktiven Adresse. Und da musste ich halt sehr schnell handeln.
Es ist jetzt zwar nur noch ein Kontrahent in der Wohnung, doch David hat nur eine einzige Chance. Wenn er seine Handfesseln löst und auf den Überraschungsmoment setzt, dann gibt es kein Zurück mehr. Es muss der perfekte Moment dafür sein. Daher wartet er noch kurz, zumal James nun etwas macht, womit er nicht gerechnet hat.
Der hat mir dann sogar diesen Sack entfernt vom Gesicht, weil ich hatte sein Gesicht eh schon gesehen und hat mir dann was zu trinken gegeben. Aus so einer kleinen Plastikflasche und mir das so quasi verabreicht. Das war ein Wasser, das aber sehr bitter geschmeckt hat. Das muss irgendein Medikament gewesen sein. Wahrscheinlich so Schlafmittel. Die haben bei mir aber auch nicht wirklich gewirkt.
David bleibt wach und James schaut sich jetzt sogar nochmal die Fesseln an.
Der hat dann nochmal überprüft, ob die Fesseln sicher sind und daran gezogen an meinen Arm. Ich weiß noch, dass ich meine eigene Hand so festgehalten habe. Um halt den Eindruck zu erwecken, dass alles, dass ich nicht mich befreien könnte.
Und dann passiert wieder etwas, womit David nicht rechnet. James bringt ihn nun in ein anderes Zimmer.
Dann hat er mich glücklicherweise dann in das andere Zimmer geführt, auf eine Matratze. Und da sollte ich warten. Und der hat dann einfach nur da gestanden, abwechselnd und gesessen, mit der Axt in der Hand und sich hin und wieder eine Zigarette gedreht, bis er dann endlich einen Anruf gekriegt hat.
Das Telefon klingelt. Es ist offensichtlich, dass es die beiden maskierten Männer sind. Denn James sagt dann:
Wie ist das Passwort von dem MacBook? Und dann habe ich mich erinnert, ach ja, ich habe ja meinen Laptop im Auto gelassen. Und da waren ja auch echt viele Bitcoins drauf von dem Drogengeschäft. Und der hat mich dann gefragt, wie das Passwort zum Laptop ist.
Sie wollen also mit seinem Auto losfahren, erschließt sich David daraus. Er hat nur Sorge um seine Schwester. Das Kryptogeld ist ihm in diesem Moment egal. Genauso wie das Passwort.
Das habe ich dann auch weitergegeben. Und wenig später hat er mich noch gefragt, mit einem Handy am Ohr, wie das Passwort von diesem VeraCrypt-Container ist.
Damit haben seine Entführer ihm ungewollt einen entscheidenden Hinweis gegeben. Ganz einfach gesagt ist ein VeraCrypt-Container eine besondere Form der Verschlüsselung von Dateien. Und diesen Extraschritt hat er nur wenigen Menschen verraten. Klar, den Buxtehuder Kollegen, aber die stecken nicht hinter diesem Überfall. Doch diesen ganzen Gedanken kann er jetzt noch nicht zu Ende denken. Das muss noch warten.
Dann habe ich also angefangen, die Zeichen zu nennen. Und ich hatte damals für meinen ganzen kriminellen Krams mit einem Passwort versehen, das über 40 Stellen hatte. Also Zeichen, Zahlen, Sonderzeichen. Und die habe ich eins nach dem anderen durchgegeben, bis ich auch ein SZ erwähnt hatte.
Ein SZ. Damit kommen seine Entführer nicht klar. James wartet mit dem Telefon in der Hand, dass seine Kollegen es eintippen, doch es gibt ein Problem. Sie kennen als nicht deutschsprachige Person dieses Zeichen einfach nicht. Sie wollen wissen, was das für ein Zeichen ist, wo es auf der Tastatur zu finden ist. Doch so einfach ist das nicht. Denn nach seiner ersten Entführung musste David sich ja einen neuen Laptop zulegen.
Man musste halt auf dem Laptop, den ich mir ja neu gekauft hatte, so eine komplizierte Tastenkombination eingeben, um das SZ zu finden, weil das eine amerikanische Tastatur war. Ich habe dann versucht zu erklären, wie man das eingibt und habe auch da gelogen. Und dann haben die einfach aufgegeben. Also die haben ein bisschen rumprobiert wahrscheinlich und dann frustriert aufgegeben und sind dann wahrscheinlich los nach Buxtehude gefahren.
Wer hätte gedacht, dass ein deutsches Sonderzeichen sein Kryptokonto rettet? Doch lange darüber freuen kann er sich nicht. Er hat immer noch Angst um seine Schwester.
Und sobald James einmal auf den Flur gegangen ist und ich gehört habe, wie der eine Tür hinter sich geschlossen hat, war für mich halt klar, okay, jetzt muss ich abhauen.
Nun löst sich David von seinen Fesseln. Es muss schnell gehen. Er weiß nicht, wie viel Zeit er hat, bevor James wieder ins Zimmer kommt. Er hat noch in Erinnerung, dass die maskierten Männer die Eingangstür zur Wohnung abgeschlossen hatten.
Deshalb habe ich mir den Weg zur Wohnungstür gespart, das Fenster gesehen, geöffnet und die kühle, nasse Luft sofort dankend eingeatmet und bin dann aus dem Fenster gestiegen mit einem Bein und habe mich dann an der Fassade heruntergelassen, langsam. Und die war schon ein bisschen feucht und ich habe irgendwie nach Möglichkeiten gesucht, da herunterzuklettern, aber da war leider nicht viel zu machen. Und ich habe dann runtergeguckt und es war echt tief.
David hängt an der Hausfassade. Unter ihm ein Gehweg, nasser Asphalt. Und keine Regenrinne oder Balkone, woran man sich runterhangeln kann.
Ja, irgendwann hat meine Kraft nachgelassen und ich bin runtergestürzt. Und habe dann beim Aufprall noch meinen Fuß knacken hören. Also ich bin umgeknickt und das hat sehr laut geknackt. Und da wusste ich, dass der Fuß auf jeden Fall hin ist, gebrochen. Ich bin auf den Füßen zuerst gelandet, während der rechte umgeknickt ist. Und daraufhin auf den Händen und dann zum Teil auch auf der Lippe. Ja, und dann war ich aber ansonsten unversehrt. Schmerz habe ich in dem Moment wahrscheinlich gefühlt, ja. Ein Knochenbruch tut ja weh, aber ich erinnere mich nicht dran.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Beginn von Folge 1. Hier sind wir jetzt angelangt. Später im Krankenhaus wird festgestellt, dass er sich in diesem Moment sogar beide Füße gebrochen hat. Und ein Handgelenk. Dazu die aufgeplatzte Lippe. Doch liegen bleiben ist für David keine Option.
Und ich hatte in dem Moment auch andere Sorgen. Und deswegen bin ich einfach aufgestanden und losgelaufen. Mit zwei gebrochenen Füßen.
Er humpelt in der Dunkelheit über den Hansaplatz. Noch immer mit Panzertape um Hände und Hals. So sucht er nach irgendeiner Person, die ihm helfen kann.
Und dann ist mir auch direkt jemand entgegengekommen. Meinen Betrunkener, vielleicht sogar Obdachloser, ich weiß nicht. Und dann habe ich den gefragt, ob er mir helfen kann. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gefragt habe. Wahrscheinlich nach dem Krankenwagen. Auf jeden Fall hat der, anstatt ein Handy zu ziehen, einfach nur auf die nächste Bar gezeigt. Und dann bin ich dahin weitergegangen und habe mich dahin geschleppt. Und in der Bar angekommen, man musste da so eine Treppe runtergehen, bin ich einfach zusammengesackt.
Die Bar liegt direkt am Hansaplatz. David, ich und mein Kollege Lasse Deppe haben für dieses Podcast-Projekt genau diesen Ort noch einmal gemeinsam besucht.
Also ich glaube, ich bin da runter. Also ich glaube, von da ist schon hoch. Also ist wahrscheinlich die Wohnung hier.
Aber also hast du eine Erinnerung daran?
Wie ich da runterfalle?
Ja.
Ja, klar.
Ja. Ich war ja hast du dich aufs Fensterbrett gesetzt und bist dann raus?
Ich bin da runter, habe mich da dran gehangelt, dann bin ich noch einen tiefer, habe mich versucht daran zu hangeln, dann bin ich abgerutscht, weil es so nass war. Genau, dann bin ich hier hingeknallt, mit auf alle vier und Lippe aufgeplatzt und dann habe ich mich hier rüber begeben, habe dann gesehen, hier steht mein Auto nicht mehr.
Ach, das also, haben die genommen zum Wegfahren?
Genau, die haben es genommen.
Da bist du hier über den Platz noch?
Genau, hier über den Platz, das ist wirklich nicht sehr vertrauenserweckend hier alles. Muss man echt sagen, eine üble Gegend.
Das Unbehagen von David gegenüber diesem Ort ist greifbar in dem Moment. Trotzdem ist er mit uns nochmal in die Bar gegangen, in die er sich geschleppt hat. Man merkt beim Hereintreten sofort, es ist eine Raucherkneipe. Niedrige Decken, es ist dunkel, verwinkelt. Einfache Einrichtung, die ihre besten Jahre schon hinter sich hat.
Ja, das war's.
Hallo.
Ist eine Raucherkneipe. Hier habe ich gesessen, ja. Ich glaube, das war auch eine der wenigen Bars, die noch auf hatte zu der Zeit. Warte mal, von da sind wir gekommen?
Wir sind von da gekommen.
Ah ja, okay.
Du bist wahrscheinlich so halb hier rüber und dann hier hin.
Ja.
Macht das was mit dir, wenn du jetzt nochmal hier bist? Oder?
Ja, ein bisschen, okay, ja. Also, Erinnerung kommt zurück und ich war hier auch seitdem nicht mehr, also auch an diesem Platz nicht.
David erinnert sich an die Nacht, als er dort schwer verletzt reinstolpert.
Die Leute in der Bar müssen, ja, das kann man sich so vorstellen, da sitzen 4-5 Leute auf Barhöckern in einer doch recht schäbigen Bar und trinken ihr Bier, genießen den Abend, unterhalten sich und dann kommt irgend so ein Verrückter reingeplatzt, der blutüberströmt ist und überall Paketband hat und ruft, kann jemand einen Krankenwagen rufen? Und die haben mich alle verdutzt angeguckt, wie ein Auto. Also das war wohl eine sehr ungewöhnliche Situation, selbst für St. Georg.
Noch bevor der Krankenwagen ihn mitnimmt, kommt es zu einer ersten Befragung der Polizei. Von dieser Situation stammt auch ein Foto von David, das uns vorliegt. David sitzt auf einem Barhocker am Tresen der Bar. Um seinen Hals hängt noch Paketband, genauso um seine linke Hand. Er trägt eine schwarze Lederjacke, dazu Pullover, Jeanshose und schwarze Sneaker. Auf dem Foto sieht man noch weitere Fesseln. Eine Art Handschellen mit langen Ketten, die seine Handgelenke mit den Fußgelenken verbindet. Seine Lippe ist aufgeplatzt, Blut läuft das Kinn herunter. David nennt den Beamten noch die Adresse der Wohnung, in der er festgehalten wurde. Er spricht von einem Überfall bei einem Bitcoin-Deal, ehe er in die Klinik gefahren wird.
Ja, das Krankenhaus in derselben Nacht kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern. Ich weiß, dass ich wohl in der gleichen Nacht noch durchgecheckt wurde und mir mitgeteilt wurde, dass ich beide Füße und ein Handgelenk gebrochen habe und dass wenigstens einer dieser Knochenbrüche operiert werden müsste.
Doch für David ist das noch nicht das größte Problem. Denn während er im Krankenhaus liegt, beginnt die Polizei weitere Fragen zu stellen. Sie haben in der Zwischenzeit die Wohnung durchsucht. James war da längst über alle Berge. Doch plötzlich fällt ein Name.
Ich kann mich an den Moment, wo die beiden Polizeibeamten vor mir saßen im Krankenhaus und diesen Shopnamen Johnson & Johnson ausgesprochen haben, genau erinnern. Der eine hatte das mehr so nebenher erwähnt und der andere hat den anderen Polizisten in dem Moment so ein bisschen scharf angeguckt, als ob er was Falsches gesagt hätte, als ob das nicht abgesprochen war. Also es war wohl eine Überlegung, die beiden hatten, ob sie mich konfrontieren oder nicht. Und der eine von den beiden hatte das dann einfach ausgesprochen. Und ich weiß nicht, wie ich in dem Moment reagiert habe, also wie ich ausgesehen habe. Aber mir ist wirklich ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, dass die Polizei diesen Namen ausspricht.
Der Name seines Darknet-Shops, Johnson & Johnson. Ein Name, den die Polizei eigentlich gar nicht kennen dürfte. Woher haben sie diese Information? Und noch wichtiger, wie dicht ist die Polizei ihm wirklich auf den Fersen? Der Schattendealer ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Lasse Deppe, Eike Sebastian Ruhr und Bianca von Husen. Mit einem Digitalabo der Nordwestzeitung kannst du jetzt schon alle Folgen direkt hören. Klicke dafür einfach auf nwzonline.de/schattendealer. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes.